Liebe Wahlgemeinde, oder ich könnte auch mit den Worten eines anderen, der das immer so gemacht hat, sagen, meine ekstatischen Zuhörer. Am Ende des Impulses wissen Sie, was ich damit gemeint habe. Heute endet unsere Vater-Unser-Serie. Man könnte sagen, pfingstlich genau mit einem furiosen Schlussakkord, bei dem sich nach den verschiedenen Vater-Unser-Bitten zu all diesen erdigen Themen, zum täglichen Brot, zur Beziehung, zur Erlösungsbedürftigkeit dieser Welt, kurz der Vorhang öffnet in eine andere Dimension. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ein kurzer Perspektivwechsel, gleichsam weg von uns hin zu dem, von dem wir all das erbeten haben, was in diesem Vater Unser davor kommt. Und was da gesagt wird am Ende, ist quasi die Antwort auf die Frage, die in dem Lied von Silbermond eben unaufhörlich gestellt wird: Wann reißt der Himmel auf, auch für mich? Im Lied fragt jemand sichtlich bescheidener, als wir es in unserem Sonntagsmotto formulieren. Er fragt nicht nach Ekstase, also die pure Glückseligkeit rund um die Uhr. Nein, er sagt lediglich, ist nicht da irgendwo draußen ein bisschen Glück für mich? Irgendwo am Tunnelende das Licht verspricht. Sie will so viel, doch eigentlich nicht. Nur ein kleines bisschen Glück. Also man erwartet nicht den Himmel, erwartet gar nicht mal hineinzukommen. Der Zugang scheint unerreichbar. Und Annette Lousian, von der das letzte Lied eben stammte, nicht, oh Gott, dieser Himmel, wie zum Teufel komme ich da bloß rein. Das ist irgendwie ein verlorener Ort, ja, das verlorene Paradies. Es gibt da eine neue Bescheidenheit, no we can't statt yes we can. Ein bisschen aufgerissene Wolkendecke von Ferne, das muss reichen. Es sei denn, der Himmel kommt zu uns. Die Bibel weiß durchaus von Momenten, wo der Himmel mal aufbricht, wo Menschen unverhofft mittendrin sind, wo Gottes Herrlichkeit durch die Wolkendecke des Diesseits hindurchbricht. Der Vorhang wird sozusagen für einen Moment gelüftet. Ich lese uns eine Stelle aus dem Neuen Testament vor, aus dem Matthäusevangelium im 17. Kapitel. Da heißt es, es geschah 6 Tage später. Jesus nahm Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes allein mit auf einen hohen Berg. Dort vor ihren Augen wurde Jesus ganz verändert. Sein Gesicht fing an, wie die Sonne zu strahlen und seine Kleidung schien weiß wie das Licht. Plötzlich erschienen Mose und Elia vor ihnen. Sie waren in ein Gespräch mit Jesus vertieft. Da brach es aus Petrus heraus: Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier bleiben. Wenn du es willst, dann baue ich 3 Hütten. Eine für dich und eine für Mose und auch für Elia eine. Aber während er noch so redete, umgab sie eine leuchtende Wolke. Und es war eine Stimme aus der Wolke zu hören, die sagte: Dieser ist mein Sohn, dem meine ganze Liebe gilt. An ihm habe ich meine ganze Freude. Achtet genau auf das, was er sagt. Als seine Gefährten das hörten, fielen sie nieder auf ihr Angesicht, erfasst von großer Furcht. Da trat Jesus auf sie zu, berührte sie und sagte: Steht auf, habt keine Angst. Und als sie wieder aufblickten, sahen sie niemanden als nur Jesus allein. Was haben diese 3 Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus, da überhaupt gesehen? Sie erleben sprichwörtlich den Einbruch des Himmels, ein alles veränderndes Licht. Schon die Psalmen wissen es, Gottes Gewand, das ist das Licht, Psalm 103. Sein Gesicht ist hell wie die Sonne, heißt es an anderer Stelle, Herrlichkeit in Ewigkeit. Und an seiner Seite erscheinen die Großen seiner Heilsgeschichte. Mose, der Überbringer des Heiligen Gesetzes nach der Befreiung aus Ägypten. Mit ihm hat Israel die glanzvollsten, die intensivsten Momente seiner Befreiungsgeschichte erlebt. Unter seiner Führung sind sie Bundesvolk Gottes geworden. Und dann ist da Elia, der Größte in der Rangfolge der ohnehin verehrungswürdigen Propheten. Sie haben jahrhundertelang als Vertraute und das Sprachrohr Gottes gewirkt. Sie sorgen in Zeiten der Verwirrung dafür, dass das Volk erfuhr, was Gott von und für sein Volk wollte. In Mose und Elia sind das Gesetz und die Propheten gegenwärtig. Mehr geht eigentlich nicht. Mehr Präsenz Gottes, mehr Begegnung mit dem Heiligen, Reinen und Wahren, das ist nicht vorstellbar. Und deshalb ist es nur allzu verständlich, dass Petrus nun sagt, jetzt bitte nicht bewegen. Wir machen hier aus dieser Gipfelerfahrung eine permanente Einrichtung. Ekstase 24/7. Ein himmlischer Urlaubsort, wo es geistlich immerzu brummt, die totale Salbung. Ja, WG mit Mose, Jesus und Elia, wozu den sozialistischen Bruderkuss nicht, wenn auch das Kamasutra zu haben ist. Vergesst den Alltag, wir bleiben hier. So Petrus. Tja, und so irre einem diese Situation erscheinen mag, die Frage, die dahinter steht, die beschäftigt uns schon. Wie werden wir diese Herausforderungen und die Schwierigkeiten los, die das Leben ständig an uns stellt? Wie kommen wir aus dieser Lebensgleichung heraus, die Leben immer auch mit Leiden zusammenbringt? Mit dem Kampf um das tägliche Brot, um jetzt mal das Vaterunser durchzugehen, mit der Schulderfahrung, die wir machen, mit der Versuchlichkeit, der wir ausgesetzt sind. Warum müssen die Jünger zurück in die Ebene des Alltags? Warum endet das Evangelium nicht an dieser Stelle mit dem üblichen Märchenschluss und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Ende? Naja, weil es eben kein Märchen ist, sondern eine Erzählung. Und Erzählungen, das hatte ich schon öfter mal gesagt, die sagen uns, was zählt. Und die Antwort des Textes liegt, wie mir scheint, schon in den Biografien der hier himmlischen Gäste begründet. Mose, ein begnadeter Führer, auch ein Mensch mit großer geistlicher Kraft. Aber sogar er musste die Erfahrung machen, die jetzt die Jünger machen. Seine Geschichte war ja keinesfalls die eines Cäsars, der kam, sah und siegte. Mose verbrachte Jahrzehnte seiner Blüte in der Wüste. Am fruchtlosen Ort hat irgendwelche Schafe gehütet. Er führte sein Volk auch nicht direkt ins gelobte Land, sondern irrte nochmal 40 Jahre umher, bevor Gott das Land Kanaan öffnete. Und nicht genug damit, nun endlich das verheißene Land, das Reich Gottes, das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit sind zum Greifen nahe. Und doch gelangt Mose nicht hinein. Er sieht es nur von Ferne und stirbt an der Schwelle zum Ziel seiner Träume. Schauen wir auf den anderen religiösen Superstar des Alten Testaments, Elia, der größte aller Propheten. Er hat viele ungemütliche Botschaften zu überbringen. Man kann sich vorstellen, dafür wird man in der Regel nicht lieb gehabt, wenn man Unheilsprophet ist. Niemand Geringeren als die Königin machte sich dadurch zum Feind. Sie will ihn nicht etwa liken, sondern sie will ihn lynchen. Und Elia macht das zu schaffen. Er wird depressiv drüber. Fast bricht er unter dieser Last des Prophetenamtes zusammen. Und er läuft und läuft und läuft. 40 Tage und 40 Nächte zum Heiligen Berg, zum Horeb, da wo Gott wohnt. Er unternimmt quasi eine Reise zu den Wurzeln seines eigenen Glaubens, dort, wo für ihn als Propheten alles einst begonnen hatte. Und es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis Gott durch Elias Sprachlosigkeit und Verzweiflung hindurchdringt. Und am Ende dieser Odyssee, wir haben darüber unter dem Thema Depression schon mal einen eigenen Wahlsonntag gefeiert, da erlebt er auf dem Berg die Herrlichkeit Gottes ebenso wie wir, wie vor ihm Mose beim Empfang der Gebote. Aber beiden ist das gemeinsam, dass sie diesen Berg wieder verlassen müssen, um nämlich die Schwierigkeiten zu meistern, die ihnen das Leben stellt. Mose kriegt es mit dem goldenen Kalb zu tun, also der Kardinalsünde Israels, und Elia muss den Konflikt mit dem götzendienerischen Königshaus zum Äußersten weiterführen. Und Jesus, der nimmt die Jünger wieder mit in die Niederung, um sich auf seinen größten Kampf vorzubereiten, der auf dem Hügel von Golgatha enden wird. Ja, und wenn wir diese Biografien mit ihren Gipfelerfahrungen bedenken, dann legt sich, finde ich, folgender Schluss nahe. Wir Menschen bekommen diese Erfahrung nicht zur Unterhaltung oder gar zur Zerstreuung, sondern gleichsam als so eine Art Druckbetankung, um einen bestimmten Auftrag gerecht zu werden. Um dafür Stärke und Kraft und Durchhaltevermögen zu sammeln. Aber es gibt hier kein Dauerabo, keine 24/7 Flatrate dafür, weil unser Leben darauf ausgerichtet ist, mit Herausforderungen umzugehen. Das ist keine Option, ein Leben im Liegestuhl zu führen. Wir würden des Lebens auch nach kurzer Zeit überdrüssig werden, wenn wir das müssten. Ich muss da immer an meine Teenager denken, die sich sozusagen Gechilltheit so als paradiesischen Dauerzustand vorstellen. Und wenn sie dann auch nur einen Tag im Urlaub zum Beispiel im Halbdunkeln mit ihrem Smartphone vor sich hingechillt haben, um 100 YouTube-Videos und 1000 Reels und 10.000 Kurznachrichten bereichert, dann wirken sie irgendwie, ich kann mir nicht so helfen, irgendwie gebremst in ihrer Ekstase. Umgekehrt erzählen Menschen, das finde ich immer ein interessantes Phänomen, retrospektiv, gern von wichtigen Entscheidungen und Herausforderungen. Sie berichten stolz oder auch verblüfft, wie sie große Probleme gelöst haben und ihr Leben dadurch eine entscheidende Wendung genommen hat. Und würde man die jetzt fragen, liebst du denn Probleme, würde ich sagen, du spinnst wohl. Natürlich nicht, aber wir lieben es, Probleme und Herausforderungen gelöst zu haben. Probleme sind toll, aber nur als Phänomen der Vergangenheit. Im Nachhinein erleben wir das dann oft sozusagen als die erfüllende Würze unseres Lebens. Gleichzeitig braucht es diese Gipfelerfahrung, um zu wissen, diese Herausforderungen werden ihre Erfüllung und ihre Lösung finden. Und so deute ich jetzt auch den Schluss des Vaterunsers. Wir werden unser Leben lang um das tägliche Brot und die Integrität unserer Beziehungen und die Distanz zum Bösen kämpfen müssen. Aber wir tun es mit dem Blick zum Licht, zum höchsten Guten, zum geheiligten Willen unseres Vaters im Himmel, mit dem das Gebet ja begonnen hatte. Das bleibt der Fixpunkt unserer Lebensreise, durch welche Täler auch immer wir hindurch müssen. Und darum steht am Ende auch das Reich Gottes, der Himmel, der Ort, wo Gottes Herrlichkeit sich wirksam Bahn brechen wird. Das ist ja formuliert als ein Lobpreis, wo sich unser Blick von all dem, was auf das Leben links und rechts einprasselt, so gleichsam vereint auf das eine Ziel. Wie bei einer Fußballmannschaft, wo man nach Spieleranalyse, Matchplan, taktischer Grob- und Feinjustierung im Vorfeld nochmal so im Spielerkreis zusammenkommt und sich auf das eigentliche Ziel besinnt. Sieg, darum geht's doch, wir wollen gewinnen. Dein ist das Reich. Dir, Gott, gehört die Herrschaft, was auch immer auf dem Weg dorthin noch im Weg liegen soll. Und für die Jünger ergibt sich auf dem Berg der Verklärung auch noch solch eine Zielfokussierung. Diese Lichterscheinung auf dem Berg erhält nämlich durch die himmlische Stimme einen entscheidenden Fokus. Im Angesicht dieser drei Lichtgestalten heißt es plötzlich, dieser ist mein Sohn, dem meine ganze Liebe gilt. An ihm habe ich meine ganze Freude. Ihn sollt ihr hören. Und ich finde das sehr barmherzig von Gott. Das Scheinwerferlicht kann ja nicht ewig bleiben. Der Alltag hat auch seine tristen Seiten. Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden. Das ist keiner der Namen Gottes. Das stammt aus der Rubrik, als das Wünschen noch geholfen hat. Und auch dieser Satz, alles wird gut, das ist zumindest vorläufig kein seriöses Versprechen. Für Jesus und seine Jünger steht zu diesem Zeitpunkt das Schwerste ja noch bevor. In dieser Welt ist selbst die Erfahrung der Herrlichkeit Gottes keine Garantie, dass wir dennoch möglicherweise noch tief ins Leiden hinab müssen. Aber Eins kann den Jüngern keiner nehmen. Als sie wieder aufblickten, sahen sie niemanden als nur Jesus allein. Und mit diesem Jesus gehen sie gemeinsam den Weg wieder hinab in die Niederung des Alltags. Jesus bleibt an ihrer Seite. Und das Geheimnis seiner Herrlichkeit bleibt präsent im Hören auf sein Wort. Und das ist diese sonderbare Erfahrung mit der Erfahrung, die Christen immer wieder machen, von der sie berichten, ja, es war eine schwere Zeit. Ich habe Schweres erlebt. Aber in dieser Zeit fühlte ich mich dennoch auf eine unaussprechliche Weise getragen. Es war, als ob Jesus mit mir gegangen ist, die ganze Strecke, als ob er mir half, durch dieses finstere Tal zu gehen und mir zugesprochen hat, ich trage diese Last mit dir. Diese Zeit der Leiden ist dann nicht zufällig manchem auch zum Ausgangspunkt geworden, das eigene Verhältnis zu Gott wieder zu intensivieren. Und das ist wundersam, aber irgendwie in dieser Geschichte greifbar. Menschen durchleben biografisch Schicksale, wo man nur den Kopf einziehen möchte und sagen, wie soll ich das nur durchstehen? Und dann spricht man mit ihnen und findet sie in einer Weise gestärkt und aufgerichtet, wie man sich aus den Umständen kaum erklären kann. Da heißt es in der Geschichte, und es war eine Stimme aus der Wolke zu hören, die sagte, dieser ist mein Sohn, dem meine ganze Liebe gilt und an ihm habe ich meine ganze Freude. Achtet genau auf das, was er zu sagen hat. Als seine Gefährten das hörten, fielen sie nieder auf ihr Angesicht, erfasst von großer Furcht. Dann trat Jesus auf sie zu und berührte sie und sagte, steht auf, habt keine Angst. Das ist ein wiederkehrendes Muster in den Gottesbegegnungen der Bibel. Im Moment der Erscheinung Gottes macht der Mensch eine verstörende Erfahrung und birgt sein Angesicht im Staub, nicht, von dem laut Genesis er selber genommen ist, der also seine irdische Herkunft ausmacht. Und er verharrt in dieser Distanz zum Heiligen, bis die Gottheit ihn aus dem Staub erhöht. Vor Gott steht nur, wen er aufrichtet. Wir richten uns nicht selber auf, wenn das Schicksal über uns kommt. Er tut es. Und wir wissen nicht wie, wir wissen nur, es geschieht über dieses Hören. Uns ist für den Alltag das Hören von Gottes Wort geschenkt, um auch jenseits dieser ekstatischen Momente den Herrn unseres Lebens gewiss an unserer Seite zu spüren, selbst wenn wir einmal Staub fressen müssen. Es sind die Momente, wo sich der Glaube bewährt, wo er wachsen kann, wo wir diese Erfahrung machen. Ja, da sind Probleme, da sind Herausforderungen, da ist Leid, wo ich nicht weiß, wie ich da durchkommen soll. Und dann erfolgt plötzlich dieser Perspektivwechsel, dieses erstaunliche Aufgerichtetwerden durch Gott, das Paulus ganz paradox die Herrlichkeit der Leiden nennt. Oder bei Matthäus ganz anschaulich, als sie wieder aufblickten, sahen sie niemanden als Jesus allein. Was machen wir daraus? Ekstase, 24,7 ist das Ziel und nicht der Weg. Aber es führt einen Weg zum Ziel. Wir sind nicht nur Zuschauer wie auf der Berlinale, wo man die Stars von fern über den roten Teppich streiten sieht, in so einem Bereich, wo man leider selber nicht hinkommt. Nein. Wann reißt der Himmel auf? Ist längst passiert. Als der Tempelvorhang zum Allerheiligsten zeitgleich mit dem Herz Jesu zerriss und uns den Weg zum Vater freigegeben hat. Diesen Weg gehen wir heute in der Nachfolge Jesu. Wenn uns diese vollkommen alltagstaugliche Ekstaseerfahrung geschenkt wird, die sich Glauben nennt. Als sie wieder aufblickten, sahen sie niemanden als Jesus allein. Das bedeutet ja Glauben, außer sich sein, Ekstasis, Ekstase, weil man selbst vergessen bei Gott, auf ihn fokussiert ist. Jesus sehen, sein Reich der Liebe, seine Kraft und Wirksamkeit, er allein im Fokus. Punktuell ist das Menschen in diesem Leben immer mal wieder geschenkt, aber, muss man sagen, immer nur bruchstückhaft. Heute ist ja Pfingsten. Das ist ein Fest, zu dem der Volksmund sagt, an Pfingsten, da sind die Geschenke am geringsten. Zu Unrecht. Pfingsten ist das Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes, also jenes Geistes, der uns der Gegenwart Gottes vergewissert. Also so eine Art sechster Sinn zur Erkenntnis Gottes. Paulus nennt den Heiligen Geist eine Anzahlung auf den Himmel, der immer mal wieder himmlische Momente auch schenkt. Die Jünger, die da mit Jesus auf dem Berg waren, haben also so eine Art vorgezogenes Pfingstfest erlebt. Der Himmel war ganz kurz greifbar. Das Heilige hatte sie alle erfasst. Das Diesseits wurde kurz durchsichtig auf eine fantastische neue Welt dahinter. Und wie an Pfingsten, wo der Heilige Geist mit dem Sprachenwunder eine friedliche neue Weltgemeinschaft aus vielen Nationen zeigt, die sich im wahrsten Sinne des Wortes verstehen. Und auch das Ansinnen ihres Schöpfers verstehen, der mit seinem Sohn aus lauter Liebe einen finalen Rettungsplan verfolgt. Naja, und dann sehen wir aber im Fortgang auch das andere. Wir sehen Verfolgung, wir sehen Verwirrung der Gemeinde, wir sehen Streit, wir sehen Unglaube, wir sehen falsche Lehre. Glanzvolle Momente als Anzahlung, aber auch irritierende Verfehlungen. Bis heute. Die Medien sind voll davon. Umfassende Herrlichkeit ist erst in der Ewigkeit, am Ende der Zeit versprochen. Also Ekstase 24/7 gibt's im Himmel. Und bis dahin gilt Glauben 24/7. Hört sich ein bisschen nüchterner an, gebe ich zu, ist aber, finde ich, mit Jesus an unserer Seite ein ganz guter Deal. Amen.